Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem horizont erweiternden, grenzübergreifenden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Ganz wichtig, konservativ sehen und sagen, beschreiben, was ist mit der Wirklichkeit und mit seinen Beständen rechnen und nicht eben abheben ins verführerische Traumreich der Illusionen. Das hat eben etwas extrem Verlockendes, dem kann ich viel abgewinnen als ehemaliger Filmkritiker. Opium fürs Hirn, ja, das sind die Fluchtwege aus der Realität, aber nein, hier wollen wir, ohne in Depressionen zu verfallen, uns mit der Wirklichkeit befassen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, der 8. Oktober, ich habe bereits etwas darüber sinniert in der schweizerischen Ausgabe, der 8. Oktober führt uns vor Augen einmal mehr, wie schwindelerregend schnell, wie rasend die Zeit vergeht und wie achtlos wir mit dem Geschenk unseres Lebens umgehen. Jeder Tag ist doch eine Gnade. Ist ja unglaublich, dass man das erleben kann. Ich habe in Hamburg unter anderem den Anwalt Matthias Prinz getroffen, der jetzt mit einer Autobiografie die Bestsellerlisten stürmt und dort in wirklich brillant formulierter Art und Weise von seinem Leben, von einem atemberaubenden, imponierenden, aber auch erschütternden Leben erzählt, denn vor einigen Jahren hatte er ja einen Herzstillstand, herausgerissen, jäh, aus einem hochaktiven Leben, Staranwalt, in besten Kreisen verkehrend, wunderbar auf der Sonnenseite des Lebens stehend und als eben Medienanwalt zu nationaler und vielleicht auch internationaler Berühmtheit gelangt. Plötzlich Zusammenbruch, ein Supersportler, Marathonläufer, Triathlet, Taekwondo-Kämpfer, wunderbare Familie und er war tot für einen Moment. Er konnte wiederbelebt werden, aber bis heute an den Rollstuhl gefesselt, wobei die Hoffnung noch nicht aufgegeben werden musste, dereinst, dass er wieder gehen kann. Und diese Erfahrung beschreibt er im Buch und er beschreibt das wirklich auf eine sehr berührende, sehr eindringliche Art und Weise. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber es ist ein Page-Turner, man kann das fast nicht beiseite legen. Und auch dieses Buch zeigt uns, wie machtlos, wie ohnmächtig wir eben diesen Wendungen des Schicksals ausgeliefert sind. Deshalb genießen wir jeden Tag, würdigen wir jeden Tag und eben geben wir jeden Tag die Chance, der Beste unseres Lebens zu werden. Ich starte aber, und das ist der erste Programmpunkt, ich starte hier mit einer gesprochenen Werbeanzeige, mit einem Live-Read. Die deutsche Wirtschaft steckt tief in der Krise. Der Euro verliert an Kaufkraft, Arbeitslosigkeit und Steuern steigen, Unternehmen wandern ab und die Bürokratie lähmt jeden Fortschritt. Seit Jahren versanden wichtige Investitionen, stattdessen fließt das Geld planlos in teure Sozialprogramme, die nichts bringen. Die Folge: Deutschland droht, wirtschaftlich abgehängt zu werden, mit massiven Auswirkungen für ihre Ersparnisse und ihre Altersvorsorge. Wer jetzt nichts unternimmt, riskiert, dass sein Vermögen entwertet wird oder der Staat sich via Bankensystem Zugriff verschafft. Eine bewährte Lösung bietet die Real Unit Schweiz AG. Ihre Anlagestrategie ist ein stabiler Wertspeicher und setzt seit Jahrzehnten konsequent auf reale Sachwerte. Dazu gehört ein grosser Anteil physischen Gold und Silber, aufbewahrt in Hochsicherheitslagern in der Schweiz, außerhalb des Bankensystems. Ein besonderer Vorteil: mit dem Kauf von Aktien der Real Unit werden Sie Miteigentümer der Firma in der Schweiz. Sie schützen sich dadurch auch vor staatlichem Zugriff auf Ihr Vermögen. Informieren Sie sich auf www.realunit.de. und schützen Sie Ihre Ersparnisse, bevor es zu spät ist. Ich wiederhole, www.realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ja, man muss wieder Richelieu lesen. Eine Monumentalbiografie des deutschen Historikers Klaus Maletke. Umfassend, detailliert, tiefe Einblicke ins Leben dieses Virtuosen der Macht und der Diplomatie. Und das war ja das Thema bei meinem Vortrag in Hamburg vor vollen Rängen. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ein beeindruckendes Erlebnis, Neuordnung der Weltunordnung in Europa, die Rückkehr der nationalen Interessen, so sie denn jemals weg gewesen wären. Nein, die nationalen Interessen waren immer da. Aber sie wurden zugedeckt, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten von Amerika, durch einen Zuckerguss süßlicher Verlogenheit. Erinnern Sie sich noch an Barack Obama? Er war der Großmeister, der Prediger des Altruismus. Wunderbar phrasierend, mit der Zauberkraft der Worte hat er einige hinters Licht führen können. Eigentlich war er der ganz große Spalter und natürlich auch einer, der, wie alle Präsidenten, ist ja nichts dabei, die nationalen Interessen seines Landes immer gemehrt hat oder versucht hat, sie zu mehren, das aber eben stets in die Sprache gekleidet einer, ja, Mutter Teresa der Weltpolitik. Jetzt leben wir in raueren Zeiten, in ehrlicheren Zeiten, aber auch und in unsicheren, ungewissen Zeiten. Die nationalen Interessen regieren, weil, warum, die internationalen Regelsysteme nicht mehr akzeptiert werden. Die Regeln, die die Amerikaner und auch die Europäische Union, die Siegermächte des Kalten Kriegs gewissermaßen unilateral verfügt haben, diese Regeln werden eben nicht mehr akzeptiert in China, in Russland, in Indien, in Brasilien und so weiter. Diese ehemaligen Underdogs, die Verlierer des Kalten Kriegs und anderer Auseinandersetzungen, die ehemalige Dritte Welt, ja, sie haben eben nicht mehr und sie warten nicht mehr auf die Direktiven aus dem Westen. Und im Westen hat man sich noch nicht ganz mit dieser Realität abgefunden. Man versucht nach wie vor in Kolonialherren-Attitüde herunterzupredigen von den flachen Anhöhen der eigenen eingebildeten Überheblichkeit. Im Grunde sind das ja die Problemhaufen, die Trümmerhaufen unserer eigenen politischen Irrtümer, von denen herab da einige sich eben als Prediger und Missionare berufen fühlen. Ich glaube, da muss man runterkommen. In der Zukunft gilt eben, und da sind wir bei Richelieu, da gilt die Diplomatie, da gilt das Schachspiel der Macht. Und das ist hochfaszinierend, dieser Richelieu, eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, prägend in der europäischen, in der französischen Geschichte des 17. Jahrhunderts, die Zeit der religiösen Bürgerkriege, kommt uns ja heute wieder etwas bekannt vor mit dieser Woke-Denkweise, mit diesem Hyperchristentum, diesem verweltlichten Superchristentum auf Steroiden. Das ist die Woke-Kultur, irregeleitetes Fake-Christentum, könnte man auch sagen, mit Vehemenz aber vertreten. Also diese religiöse Aufladung von Konflikten, die haben wir hier auch. Alles gut gegen böse, wehe, du hast eine andere Meinung. Auch die Neigung des Staates hier als Umerziehungsanstalt auf die Leute einzuwirken, ist vor allem etwas, was wir in Deutschland beobachten, was auch auffällt, nicht zuletzt am 35. Jahrestag der Wiedervereinigung. Für mich immer noch bemerkenswert, wie dort Ostdeutschland einfach ausgeschlossen wurde, gecancelt sozusagen durch den Kanzler, der zusammen mit Emmanuel Macron sich da in Szene setzte. Emmanuel Macron, der selber aber in den Seilen hängt. Warum? Weil er die Widersprüche der EU verkörpert. Und die EU, das war eben auch das Thema in Hamburg, aber ich will den Vortrag hier gar nicht noch einmal halten, das Thema, dass eben die EU für diese Welt der multipolaren Machtzentren, der polyzentrischen Vielfalt, wenn man so will, unterschiedlicher Machtrivalitäten, für diese Welt scheint die EU noch nicht ganz geistig bereit zu sein, weil sie eben noch lebt, könnte man sagen, in den Ruinen eines Denkens jener Zeit, als der Westen einsam den Ton angab nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Kalten Krieg. Also eine sehr interessante, auch gefährliche Umgebung, nationale Interessen werden wichtig sein. Die Diplomatie kehrt zurück, verstanden als Kunst der Verständigung und ja, der Michelangelo der Macht sozusagen, um dieses etwas scherbelnde Bild hier zu verwenden, der Michelangelo der Diplomatie, Richelieu, hochinteressant. Klaus Malletke, Richelieu, ein Leben im Dienste des Königs und Frankreichs, eine Lektüre, die einen wirklich in eine Zeit hineinführt, die natürlich sehr fremd ist, uns aber auch bekannt vorkommt. Was hat eigentlich Angela Merkel in Ungarn gemacht, in Budapest? Sehr interessant, hat in den sozialen Medien viel zu reden gegeben, die Kanzlerin vor dem Regierungspalast mit Viktor Orban, der ja nicht unbedingt zu ihrem intimen Freundeskreis gehört, allerdings sich sehr respektvoll gezeigt hat gegenüber der früheren Kanzlerin. Viktor Orban, ein Gentleman, und die beiden haben sich getroffen. Frau Merkel war eingeladen, allerdings nicht von Orban. Sie hat sich auch nicht selber um diesen Termin bemüht, sondern sie ist ausgezeichnet worden oder an einer Lesung hat sie teilgenommen in Budapest im Zusammenhang mit ihrer Biografie. Und da hat sie eben diese Einladung erreicht des ungarischen Ministerpräsidenten. Man könne doch auch einen Kaffee miteinander trinken. Und so kam es zum Austausch und auch zu diesem Interview, das jetzt Wellen schlägt. Partisan, das ist ein Organ, das nicht sagen wir mal, in den Dunstkreis von Viktor Orban gehört, dass draußen steht ein oppositionelles Programm. Frau Merkel passt ja sehr genau auf, mit wem sie redet, welche Signale sie da aussendet. Eine bewusste Politikerin, die, während sie die Welt beobachtet, hat man den Eindruck, immer auch sich selber beobachtet, wie das ankommt. Das müssen ja Politiker auch verinnerlichen. Es muss allerdings alles spontan aussehen und natürlich auch eine Art Kunst, sich sozusagen immer wieder selber auf den Objektträger zu legen. Und in diesem Interview hat sie eben auch mit Bedacht Dinge gesagt und darüber schreiben dann in der morgigen Weltwoche Günther Verheugen und Petra Erler. Ich freue mich sehr, dass die beiden Buchautoren, der frühere EU-Kommissar und seine Ehefrau Zeit gefunden haben, hier sich damit zu beschäftigen für die Weltwoche. Ja, was steckt jetzt hinter diesen Aussagen? Frau Merkel kritisiert die Polen und die Balten. Das ist ja eigentlich das absolute Tabu für eine deutsche Kanzlerin oder Ex-Kanzlerin vor dem Hintergrund der historischen Sensibilitäten. Denn klar, die entscheidende historische Erfahrung dieser Länder ist natürlich nach wie vor der Zweite Weltkrieg und dort der Teufelspakt zwischen Berlin und Moskau, in dessen Gefolge die Länder dazwischen aufgeteilt wurden in Besatzungszonen. Polen zerfleischt, auch das Baltikum, ein Raub da der Großmächte und selbstverständlich sind da die Empfindlichkeiten ganz massiv ausgeprägt. Und wenn jetzt also diese Kanzlerin kommt und sagt, Freunde, ihr habt uns also dieses Schlamassel mit eingebrockt in der Ukraine, weil ihr 2021, damals als ich noch in der Schlussrunde meiner Kanzlerschaft, ein neues Gesprächsformat aufgleisen wollte mit Putin, verbunden übrigens mit härteren Sanktionen gegen Russland, also nicht Kuschelclub, wie jetzt da irrtümlich behauptet wird, sondern Sanktionen, aber eben auch Diplomatie. Denn, und ich glaube, das ist die Vorstellung von Frau Merkel, die Europäische Union muss natürlich auch Härte zeigen, in der gleichzeitigen Bereitschaft allerdings Diplomatie walten zu lassen. Damals waren die Franzosen dagegen, härtere diplomatische Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Interessant, Frau Merkel möchte natürlich hier auch etwas den Eindruck zerstreuen, dass sie eine Kostgängerin bzw. eine Interessenvertreterin des Kremls sein könnte, ist sie wirklich nicht. Aber sie hat eben immer auch diese Notwendigkeit der Diplomatie vertreten. Und da ist ihre Kritik zu sehen gegen Polen und das Baltikum, gegen die baltischen Staaten, die jetzt natürlich aufheulen, aufjaulen und die Kanzlerin brutal kritisieren. Aber sie trifft hier natürlich einen Punkt. Und die Position, die ist diskussionswürdig, dass man sagt, gegenüber Russland braucht es eben beides. Es braucht die Selbstverteidigungsfähigkeit mit einer starken Armee. Das hat man natürlich vernachlässigt, auch unter Merkel. Zweitens, Es braucht auch im Lichte von Grenzverletzungen oder Grenzverschiebungen, das kann man nicht einfach akzeptieren, wenn man quasi die eigenen Werte ernst nimmt. Also ich versetze mich hier jetzt etwas ins Denken der EU. Richelieus hinein, ja, dann muss man hier eben auch bereit sein, der eigenen Sichtweise Nachdruck zu verleihen. Aber, und das ist der springende Punkt, immer auch verbunden mit diplomatischen Bestrebungen. Das ist hier etwas der Hintergrund und ich denke, eine wichtige Diskussion, die man führen muss, denn wir sehen, das sind jetzt die Nachrichten von heute, Russland rückt an ungewohnter Stelle vor, während die Ukrainer die Hauptfront bei Pokrovsk halten können, ich habe darüber geschrieben, erleiden sie im Süden und im Norden herbe Gebietsverluste. Man dachte ja bei Saporischschja, bei diesem Kernkraftwerk, das seien nur Scheinangriffe, das eigentliche Zentrum der Vorstöße bewege sich da bei diesen Festungen, unter anderem Pokrovsk, aber jetzt dringen die Russen davor, also die Front verschiebt sich und militärisch ist das einfach nicht zu gewinnen. Sie können, das hat Otto Bismarck schon, wenn man ihn noch zitieren darf, obwohl Frau Baerbock, glaube ich, die Namensplakette im Außenamt abgehängt hat. Otto Bismarck hat gesagt, militärisch ist Russland nicht zu besiegen. Es hat es ja immer wieder gegeben, dass man es probiert hat, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das glorreichste und erfolgreichste Kapitel der europäischen Geschichte gewesen. Die Einsamkeit des Emmanuel Macron, der französische Präsident, jetzt auch von Weggefährten wird er aufgerufen, hier sich mit einem Rücktritt auseinanderzusetzen. Der ist ja noch unglaublich jung, noch keine 50 Jahre alt. Was macht man, wenn man so jung ist und schon ehemaliger Präsident von Frankreich? War vielleicht auch nicht die beste Idee, einen so unerfahrenen Mann, allerdings einen blendenden Schauspieler auch der Macht hier zu berufen. Der talentierte Herr Macron, der am Schluss aber eben doch nichts fertiggebracht hat, wurde von den Medien hochgejubelt. Und das ist wieder ein Beispiel für das, was wir ja immer wieder sehen. Das, was die Medien zum absoluten Nonplusultra stilisieren, diese Politiker, das sind meistens die Überschätzten. Ich hatte gestern noch ein interessantes Gespräch mit einem deutschen Kollegen und wir haben uns etwas unterhalten über die Unterschiede Schweiz und Deutschland. Und das ist schon etwas für mich auch immer wieder Lehrreiches. Und ich stehe auch mit einer gewissen Demut immer wieder vor diesem Problem oder vor dieser Thematik, denn man muss ja aufpassen, dass man sich da nicht vergaloppiert oder irgendeinen Unsinn erzählt. Und es gibt eben geschichtlich bedingt große Unterschiede, auch zwischen Ländern, die sich sehr, sehr nahe stehen und auch Mentalitäten, die sich irgendwie fast identisch zu gleichen scheinen. Aber es gibt eben gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz in der Politik, im Verständnis auch, was es bedeutet, eine Demokratie zu haben, die Regierung und in Deutschland. Und ich sage das nicht als Rechtfertigung von dem oder als Lob, sondern nicht einfach als Feststellung. In Deutschland haben sie bei vielen Politikern, vor allem im bürgerlichen Mainstream, aber auch, ich würde mal sagen, im SPD-Mainstream, sofern es das noch gibt, sofern da nicht alles nach ganz weit links außen abgedriftet wird, ist, da ist einfach die Vorstellung da, Demokratie gleich Konsens. Und es darf keinen Streit, es darf eigentlich keine richtige Auseinandersetzung geben. Man muss aus dem Zentrum, aus der Mitte heraus das Land regieren und wenn da Widerstand kommt, wenn es richtige Opposition gibt, auch in Grundfragen, NATO-Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft, Zuwanderung, all diese Dinge, die in Deutschland ja schnell zu religiösen, zu Identitätsfragen hochgehubert werden, dann merkt man, dass da irgendwo instinktiv die Schraube angezogen wird. Nein, man möchte diese Auseinandersetzungen verhindern. Man verweigert dann auch die Zusammenarbeit mit den entsprechenden oppositionellen Kräften. Sie sehen das mit der Brandmauer. Warum? Weil man die gar nicht erst legitimieren möchte. Und das ist ein Demokratieverständnis, das einem Schweizer wie mir jetzt völlig fremd ist, denn bei uns ist die Demokratie gewissermaßen der friedliche, institutionalisierte Streit, die Auseinandersetzung, immer wieder das Ringen und auch das radikale Infragestellen dessen, was die Regierung macht und will. Und jetzt in der deutschen Vergangenheit hat natürlich die Auseinandersetzung, der Streit auch zu grässlichen, ja, Bürgerkriegen, zum Zusammenbruch des Staates, zu Weltkriegen geführt und so weiter, zu gewaltigen Krisen. Deshalb muss man hier auch immer wieder Verständnis entwickeln. Aber interessant, dies nur als kleine Bemerkung, ich kann das dann vielleicht einmal in einem meiner Vorträge einbauen, man hüte sich davor, Länder, auch solche, die wirklich fast deckungsgleich sich ähneln, in den gleichen Topf zu schmeißen. Was beschäftigt heute Morgen die deutschen Medien? Der Antisemitismus, ja, der importierte Antisemitismus in Deutschland. Aber jetzt merkt man es langsam. Jetzt kommen sie dahinter. Auch wenn sie alle antisemitischen Straftaten, die durch Islamisten oder möchtegern Islamisten begangen werden, in Deutschland aufs Konto der Rechten schlagen. Das ist sozusagen eine Direkteinwanderung aus dem arabischen Raum in die rechte Szene von Deutschland. Das wäre also auch sehr kritisch zu sehen, hier die Statistiken. Auf jeden Fall hat natürlich mit dieser Zuwanderung eben auch der Antisemitismus zugenommen. Klar, selbstverständlich, man bringt Leute aus Kulturen, die ein antagonistisches Verhältnis pflegen, zu Israel. Und Israel gibt im Moment auch vielen Anlass, kritisch über dieses Land nachzudenken. Ich gehöre zu den Verteidigern der Politik Netanjahu. Ich sehe ja selber, was passiert. Wenn ich hier entsprechend mich ins Zeug lege, dann windet es also stark mir entgegen. Ich will jetzt gar nicht in diese Argumente einsteigen, um nicht den nächsten Shitstorm hier gleich heraufzubeschwören. Macht mir allerdings auch nichts aus. Wenn man auf Grundsätzen steht, kann man auch im Gegenwind nicht einknicken. Ganz wichtig. Nur Leute, die Grundsätze haben, sind auch bereit, im Gegenwind stehen zu bleiben und weiter zu marschieren. Nein, also bedroht wie nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Antisemitismus ist in Deutschland durch den 7. Oktober in erschreckendem Ausmaß verstärkt worden. Jetzt müssen die Medien sich einfach nochmal klar dazu durchringen zu sagen, nicht deutsche Parteien sind dafür verantwortlich im Sinne eines Antisemitismus, der durch diese Parteien gepflegt wird, ganz im Gegenteil, auch die rechten Parteien in Deutschland, eine AfD zum Beispiel, ist sehr pro-Israel, ausgesprochen pro-Israel. Nein, das ist ein Phänomen, das aufgrund eben der Zuwanderung so stattfindet. Übrigens auch wie in Großbritannien, da gibt es ja gewaltige Demonstrationen auch von Palästina, Freunden von der Palästina-Lobby. Der amerikanische Supreme Court bleibt skeptisch gegenüber dem Verbot von Konversionstherapien. Das ist ja für mich auch etwas vom Verrücktesten, diese Konversionstherapien, und dass man sich darauf einlässt, dass Kinder ihr Geschlecht ändern können, also Minderjährige. Und auch in der Schweiz haben wir ja diesen völlig durch, also wirklich durch, also ich finde das durchgeknallt, dass sie auf die Einwanderer, auf die, wie hat man sie, die Einwohnerkontrolle gehen können und sich mit 70 Franken, wenn es denn noch so ist, vor einigen Jahren war es so, können sie einfach sich umdeklarieren. Können sie sagen, ich fühle mich jetzt als Frau, also bin ich eine. Das ist auch das entgrenzte Ego des Menschen, der glaubt, er könne sich da über die Biologie hinwegsetzen. Krieg in der Ukraine. Putin sagt, Schläge gegen Russland werden Kiew nicht helfen und Polen wird einen Nord Stream-Verdächtigen nicht ausliefern. Ja, auch unglaublich. Hat man einen Anschlag auf die vermutlich systemrelevanteste Energieinfrastruktur in Europa, größten Anschlag seit dem Zweiten Weltkrieg, aber Aufklärung, Fehlanzeige, Deutscher Bundestag beerdigt das und die Polen, nein, nein, müssen wir nicht ausliefern. Aber wehe, wehe. Sie haben eine Parkbuße oder haben mal ihre Steuern zu spät einbezahlt. Da gilt der Rechtsstaat mit mitleidloser Härte. Eine fürchterliche Tat, designierte SPD-Bürgermeisterin lebensgefährlich verletzt mit mehreren Messerstichen. Wir wissen noch wenig darüber. Das, was ich gelesen habe, lässt auf ein häusliches Drama schließen mit Adoptivkindern und so weiter. Das wird in den Schweizer Medien also mit großer Vorsicht hier dargestellt. Ich will auch nichts Falsches sagen. Abgründe, die sich da sehen. Misstrauensanträge werden zur Straßburger Routine. Die Populisten von links und rechts, geht es um Aufmerksamkeit. Denen geht es natürlich nur um Aufmerksamkeit. Und die Wähler, die auf diese Populisten reinfallen, die sind natürlich beschränkt, weil sie gar nicht durchschauen, was die Journalisten in ihrer hochwohllöblichen Weisheit längst erkannt haben, dass diese Populisten nur Luftnummern sind. Aber die proeuropäischen Kräfte, sie rücken dagegen zusammen. die proeuropäischen Kräfte, das ist auch so ein Gaunerwort, proeuropäisch. Die EU und Europa sind für mich als Schweizer, und ich bin auch Europäer, überzeugter Europäer, das ist für mich nicht identisch. Dort, wo EU draufsteht, ist leider oft genug, meistens gar nicht Europa drin, sondern eine pervertierte Fassung von dem, eine verdrehte, eine falsche Fassung von dem, was ich unter Europa verstehe, nämlich zu viel Einfalt, zu wenig Vielfalt, und die Populisten von links bis rechts, sie sehen einfach an diesen Formulierungen die so selbstverständliche Überheblichkeit da im medialen Mainstream. Trump spricht von Chicago als Kriegsgebiet. Ja, die Kriminalität in amerikanischen Städten, da gehen sie entschlossen offensichtlich dahinter. Hoffen wir nicht überentschlossen und im Rahmen der Verfassung, wobei ich mache mir da in den USA eben nicht so Sorgen, weil in der Innenpolitik, das darf man nie vergessen, sind einem amerikanischen Präsidenten die Hände gebunden. Da kann also jedes Gericht kann ihn sehr leicht stoppen. Da sind sie quasi Bürgermeister, oberster Bürgermeister in der Außenpolitik. Da sind sie fast ein Diktator. Da können die Amerikaner also den Ausnahmezustand heraufbeschwören. Ein berühmtes Wort, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das können die Amerikaner. Sie können sagen, so, jetzt gehen wir mit Bombern in den Iran und legen da diese Infrastrukturen lahm, zerstören sie, zertrümmern wir sie, schicken wir Truppen dorthin, hierhin und so weiter. Aber in der Innenpolitik, da ist man überbremst, da ist man kontrolliert. Deshalb habe ich deswegen keine schlaflosen Nächte. Ich freue mich auf morgen. Die neue Weltwoche wird ganz interessant, mit tollen Beiträgen und bekannten Autoren und einem Interview mit einer sehr bekannten amerikanischen Unternehmerpersönlichkeit, das ziemlich exklusiv vielleicht auch dann von sich reden machen wird. Lassen Sie sich überraschen, seien Sie gespannt. Morgen melde ich mich zurück. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag.